finde immer, das sind richtig heilige Momente, wenn man so vor Gott steht und wenn man ihn anbetet. Und ich finde, das sind auch heilige Momente, wenn wir hören, wie Gott direkt zu uns spricht. Wir haben ja in den letzten Gottesdiensten von Habakuk gehört, wie Gott ganz direkt in die Situation reingesprochen hat. Und am nächsten Sonntag, da werde ich noch eine Predigt halten zu Habakuk. Und ich habe mir jetzt für heute vorgenommen, ich möchte eine Stelle mit euch anschauen aus Jeremia. Nochmal im Alten Testament, nochmal einen Prophet. Und mir geht es eigentlich oft so, wenn ich ins Alte Testament reinschaue und wenn ich die Propheten aufschlag und da drin lese, das ist manchmal schwierig irgendwie. Diese ganzen Gerichtsworte, wo so viel Schwieriges und so viel Negatives irgendwie transportiert wird, das finde ich wirklich mühsam. Und da Dinge rauszuziehen, die für uns heute auch noch Bedeutung haben und die uns weiterhelfen können. Das finde ich ist gar nicht so leicht. Bei der Stelle, die ich rausgesucht habe, ist das sehr einfach und da freue ich mich. Und lasst uns auf den Text nachher gleich hören, wirklich wie Gott direkt zu uns spricht, wie in ein heiliger Moment, wo Gott direkt in die Situation reinspricht. Vielleicht kurz zum Umfeld noch, bevor wir den Text lesen, dass wir das gut einordnen können, was wir jetzt gleich lesen. Jeremia war als Prophet berufen. Damals war das Volk Israel schon geteilt in zwei Reiche, die hatten sich verstritten. Und das Nordreich war bereits von den Assyrern erobert worden. Da haben wir auch von Habakuk schon gehört, wie dramatisch das damals war, als die in die Gefangenschaft geführt wurden, erobert wurden. Und das Südreich, Juda, ist noch nicht erobert. Und in der Situation lebt Jeremia und versucht quasi durch seine prophetischen Worte, die er von Gott bekommt, dem Volk zu helfen, wieder umzukehren, wieder zu Gott zurückzukehren, diesen Kurs, wo sie sich abgewendet haben von ihm und sich immer weiter wegbewegen, zu verändern. Und es gelingt irgendwie nicht und keines dieser Gerichtsworte hilft. Also man könnte sagen, Jeremia schaut zu, wie der Zug dem Abgrund entgegenrast. Er sieht diesen Abgrund schon, er versucht einzugreifen und das Volk zur Umkehr zu bringen, aber es gelingt irgendwo nicht. Und ich kann mir gut vorstellen, das ist eine ganz, ganz schwierige Situation, in der er lebt. Er hat den Auftrag zu reden, zu helfen und du siehst irgendwie, es bringt überhaupt nichts. Die reagieren gar nicht, sie checken einfach nicht, worum es geht. Und in diese Situation rein bekommt Jeremia eine Vision von Gott und zwar geht die um den Töpfer, um Ton. Und bevor wir die Bibelstelle lesen, möchte ich euch gerne noch einfach kurz drei Bilder zeigen, damit wir uns einfach nur ungefähr vorstellen können, wie das ausgesehen hat. Das ist jetzt so eine neuere schon Töpferscheibe, die wir da sehen. Ganz oben auf diesem Kreisel wird der Ton aufgelegt und bei dieser Scheibe sieht man sehr schön unten dieses große Rad. Ich habe mir sagen lassen, das wurde früher mit den Füßen des Töpfers angetrieben und so konnte er mit den Füßen die Geschwindigkeit von der Scheibe bestimmen und hatte gleichzeitig die Hände frei, um oben dann schöpferisch gestalten zu können. Der Ton, der liegt mitten ganz im Zentrum der Scheibe, ist relativ feucht und kann eben dann entsprechend geformt werden. Und das ist natürlich ein ganz spannender Prozess, wie dieses Formen passiert. Einfach, dass wir das vor Augen haben, wenn wir jetzt den Text lesen. Dies ist das Wort, das geschah vom Herrn zu Jeremia. Mach dich auf und geh hinab in des Töpfers Haus. Dort will ich dir meine Worte hören lassen. Und ich ging hinab in des Töpfers Haus und siehe, er arbeitete eben auf der Scheibe. Und der Topf, den er aus dem Ton machte, missriet ihm unter den Händen. Da machte er einen anderen Topf daraus, wie es ihm gefiel. Da geschah des Herrn Wort zu mir: Kann ich nicht ebenso mit euch umgehen, ihr vom Hause Israel, wie dieser Töpfer, spricht der Herr? Siehe, wie der Ton in des Töpfers Hand, so seid auch ihr vom Hause Israel in meiner Hand. Ich möchte das jetzt mit euch näher anschauen, und zwar in zwei großen Schritten. Einmal der erste Schritt, ich möchte mit euch die drei beteiligten Gegenstände dort mit anschauen und dann in einem zweiten Schritt auch noch den Prozess, der da beschrieben wird. Und ich bin mir sicher, natürlich galt die Vision damals in der Situation dem Volk Israel, aber ich bin mir sicher, dass aus diesem Bild, das Jeremia bekommen hat, wir auch sehr viel für uns nehmen können. Lasst uns zuerst die Darsteller, also die Beteiligten, da etwas näher anschauen. Einmal haben wir da den Töpfer. Und der Töpfer, das ist eigentlich ganz klar, wird in Vers 6 schon gesagt, das ist Gott, das stellt Gott dar. Da heißt es ja, kann ich nicht ebenso mit euch umgehen, ihr vom Hause Israel, wie dieser Töpfer. Also Gott ist der Töpfer, das ist ganz klar. An anderen Stellen in der Bibel wird das auch immer wieder beschrieben, eher als der Töpfer, Jesaja zum Beispiel, da heißt es, aber nun Herr, du bist doch unser Vater, wir sind Ton, du bist der Töpfer. Und wir alle sind deiner Hände Werk. Also da findet man gerade den genau gleichen Vergleich. Oder zum Beispiel Mose beschreibt ja die Schöpfungsgeschichte, wie Gott Erde nimmt und aus der Erde den Menschen formt. Also das ist schon ein typisches Bild dafür. Gott ist der Schöpfer und der Gestalter. Und ich finde das schon mal sehr schön am Anfang dieser Vision. Gott ist derjenige, der den Handlungsablauf bestimmt. Er ist der souverän Handelnde. Auch wenn wir vielleicht manchmal den Eindruck haben, irgendwie ist ihm die Situation entglitten und was passiert auf der Welt alles, Gott ist derjenige, der keine Fehler macht, der absolut souverän handelt. Auch wenn wir vielleicht manchmal den Eindruck haben, wo ist er denn und ich sehe ihn und ich erfahre ihn so wenig. Schön ist, finde ich, auch zu sehen, der Töpfer vollendet sein Werk. Er hat da nicht so etwas Halbgares zurückgelassen, sondern er ist dabei, er gestaltet und er wird das auch einmal beenden. Dann die drehende Scheibe. In dem Bild kann man sicherlich sagen, das ist so unser Leben, so die Basis von unserer Geburt bis zu unserem Tod, da wo wir als Menschen Gestalt gewinnen, Persönlichkeit sich entwickelt und so. Und ich finde in dem Bild das auch sehr schön, diese drehende Scheibe, die wird angetrieben vom Töpfer selbst. Die ist also nicht irgendwie selbstständig, das ist nicht irgendwie Schicksal, was halt passiert oder irgendwie so Zufall, sondern diese Scheibe, die dreht sich ganz bewusst unter der Kontrolle von diesem Töpfer. Auch wenn wir manchmal den Eindruck haben, die Welt spielt jetzt verrückt irgendwie, wenn wir dran denken an ISIS, diese fürchterlichen Gräueltaten, die da passieren, wenn wir an Christenverfolgung denken, wenn wir an vieles in unserer Welt denken, hat man manchmal den Eindruck, also jetzt ist irgendwie alles außer Kontrolle geraten. Das ist eben nicht so. Der Töpfer sitzt weiter an dieser Scheibe und er ist derjenige, der den Anfang bestimmt, der die Geschwindigkeit bestimmt und der auch mal das Ende bestimmen wird. Paul hat das ja in der letzten Predigt über Habakuk sehr deutlich gesagt. Er ist derjenige, der das Ende bestimmt. Er kennt das Ende schon. Er ist derjenige, der diese Scheibe dreht. Und er weiß auch schon zu Beginn, wenn er diesen Klumpen auf die Scheibe tut, was aus diesem Klumpen einmal werden wird. Der dritte Gegenstand in diesem Beispiel, das ist der Ton selber. Und das menschliche Leben wird in der Bibel an vielen Stellen mit Ton verglichen. Ich greife jetzt nur eine Stelle mal raus aus Hiob 10, Vers 9, da heißt es, gedenke doch, dass du mich aus Lehm gemacht hast und du wirst mich wieder zur Erde machen. Also da ist schon mal von Lehm die Rede. Noch eine Stelle aus der Apostelgeschichte finde ich noch schön. Da redet Jesus zu Saulus, als er ihm begegnet und sagt ihm, denn dieser ist mir ein auserwähltes Gefäß, dass er meinen Namen trage. Und die Gefäße, die waren damals einfach aus Ton. Also das ist ganz klar, der Ton, das ist das menschliche Leben, das sind wir, die menschliche Natur. Man könnte sagen, das Rohmaterial Gottes. Und drei Dinge, die mir bei dem Ton wichtig sind. Erstens, der Wert des Gefäßes bestimmt nicht der Ton, sondern der Wert des Gefäßes bestimmt die künstlerische Gestaltungskraft Gottes. Also, dass Gott an mir arbeitet, das macht den Ton letztendlich wertvoll Und nicht ich bin der Krösus und ich bin toll und ich bin so super, sondern Gott, der an mir gestaltet, der bestimmt den Wert des Gefäßes. Was wäre der Ton alleine? Also ganz bös gesagt, ein Haufen Dreck, ein Klumpen Erde. Nicht mehr. Aber weil der Töpfer beginnt zu arbeiten und zu gestalten, bekommt dieser Tonklumpen dann auch Wert. Dann das Zweite, die Aufgabe des Tons ist im Prinzip, er liegt da, er soll dem Töpfer zur Verfügung stehen. Man könnte das übertragen in unser Leben jetzt, wir sollen bereit sein zu dienen. Wir sollen einfach für Gott da sein und ihn an uns machen lassen und bereit sein dazu. Paulus sagt das auch sehr schön in Epheser 2, Vers 10, da heißt es, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Jesus Christus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Also wir sind geschaffen zu guten Werken und Gott möchte, dass wir ihm dienstbereit zur Verfügung stehen. Und dann spielt es im Prinzip keine Rolle, was aus dem Gefäß wird, ob da vielleicht mal ein schönes Rotweinglas draus wird, ob da eine Abwasserschüssel draus wird, ob da vielleicht ein schöner Kerzenständer oder ein Krug wird, ob da eine Kloschüssel wird draus. Das ist im Prinzip egal. Wichtig ist, dass das Material den Zweck erfüllt, zu dem es auch geschaffen wurde. Und das, finde ich, ist eine Herausforderung für uns natürlich. Also wir können sagen, Hauptsache, Gott kann mich gebrauchen. Es ist im Prinzip völlig egal, ob ich im Kids-Team mitarbeite und mich dort investiere in die nächste Generation oder ob ich im Reinigungsteam mit dabei bin und eben am Kloputzen bin und am Auffischen bin und eine Arbeit mache, die vielleicht niemand sieht. Ob ich im Küchenteam mit dabei bin und mich bemühe, dass die Gemeinde ein leckeres Essen jeden Sonntag, fast jeden Sonntag genießen kann. Also fast jeden Sonntag das Essen, nicht fast jeden Sonntag genießen. So möchte ich das verstanden wissen. Also es ist im Prinzip egal, in welchem Team du mit dabei bist. Hauptsache, Gott kann dich brauchen und du bist ein dienstbereites Material, das Gott einsetzen kann. Und dann drittens, es gibt keine Wiederholungen. Das finde ich auch noch schön. Bei so einem Tongefäß, man wird es nie schaffen, 200% genau gleiche Gefäße zu schaffen. Also für den Dienst, wo du dich einsetzt, du bist speziell. Gott hat dich ganz besonders gemacht und es gibt kein Duplikat von dir. Gott hat sich das bewusst so ausgedacht, mit speziellen Stärken, mit den Schwächen, die mit dazugehören. Das ist sein Plan. Fällt mir manchmal schwer zu akzeptieren, wenn ich am Morgen vor dem Spiegel stehe, dann denke ich mir, meine Güte, das hat Gott sich wirklich so gedacht. Das ist wirklich merkwürdig. Und dann legt man ja selbst Hand an mit Rasieren und Machen und Tun und alles grad biegen und so, damit nachher alles dort ist, wo es sein soll, um das noch zu verschönern. Aber ja, es ist so, er hat das bewusst so gewollt, er hat dich bewusst so gemacht, in der Größe, in dem Bauchumfang, mit deinem Aussehen. Und wenn wir Mühe darüber haben, uns zu akzeptieren, dann denke ich, sollten wir einfach ein Stück mehr dran denken, dass er derjenige ist, der als Töpfer am Ball ist. Wie viel wir beim Bauchumfang selbst beeinflussen können, das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Gut, dann, also das waren diese drei Gegenstände, die man jetzt, oder drei beteiligten Bilder an diesem Beispiel. Jetzt lasst uns noch die Abfolge dessen, was da passiert, ein bisschen anschauen. Und zwar, erstens, er formt den Ton. Um Ton zu verformen, um überhaupt etwas zu verformen, muss man jetzt vielleicht ein wenig in die Physik gehen, muss man Energie zuführen, muss man Druck ausüben. Und indem man Druck ausübt, verändert sich dann auch das Aussehen. Könnt ihr euch sicher gut vorstellen, an der Scheibe, wo der Ton liegt, mit den Fingern übt er Druck aus und dann verformt sich das in das entsprechende Bild. Und ich denke, manchmal ist wichtig, dass wir uns selber fragen, wie gehen wir damit um, wenn Druck auf uns ausgeübt wird. Wenn Gott an mir arbeitet und Dinge verändern will, bin ich da bereit dazu oder stelle ich mich da quer? So das Gebet, Herr, schenk mir Geduld, aber schnell. Also wenn Gott mir Geduld lehren will, dann wird er mich in Situationen führen, wo ich Geduld lernen kann. Und das sind eben nicht die einfachen Situationen, sondern die, wo Druck da ist, wo ich damit lernen muss, umzugehen. Herr, mach mich demütig. Ganz gefährliches Gebet. Wenn Gott das erhört, dann wird er Situationen in deinem Leben schenken, wo du Demut lernen kannst. Und die Kräfte, die da an dir arbeiten, die sind manchmal mühsam. Herr Jesus, zeig mir meine Sünden auf. Das kann manchmal bitter ausgehen, wenn mir auf einmal klar wird, wo ich Fehler mache, wo ich Dinge tue, die nicht in Ordnung sind. Und trotzdem ist es so hilfreich, wenn Gott an mir arbeitet. Der nervige Arbeitskollege, der ist vielleicht nur dazu da, dass ich Geduld und Liebe lernen darf. Die unsichere Zukunft, die ist vielleicht einfach dazu da, dass mein Vertrauen in Gottes Souveränität und in seinen Plan wieder neu gestärkt wird. Der Zweifel im Glaube ist vielleicht dazu da, dass er mich dazu führt, mehr und tiefer darüber nachzudenken, was ist wirklich dran, warum glaube ich wirklich und was halte ich wirklich für wahr. Könnte es sein, dass Gott in der letzten Woche vielleicht bei mancher mühsamer Situation gerade dabei war, an dir zu arbeiten? Jemand hat mal gesagt, was wir oft nötiger hätten, sind vielleicht keine anderen Verhältnisse, sondern eine andere Einstellung dazu. Also die anderen Verhältnisse, die wünschen wir uns oftmals, aber mit der Einstellung, Gott ist da am Arbeiten, am Druck ausüben, am mich verändern, da hapert es auch bei mir oft. Dann, wenn Gott jetzt da am Arbeiten ist, der Töpfer am Gestalten, dann passiert etwas Merkwürdiges. Er gestaltet diesen Tonklumpen und mitten im Gestalten missrät ihm das Gefäß, das er gestalten wollte. Das Bild passt natürlich damals in die Situation. Das Volk hat sich abgewendet von Gott, es missrät quasi. Und ich finde, die Frage ist erlaubt, wenn wir das auf uns übertragen, warum kann auch so ein Gerät missraten? Was kann da der Grund sein? Hat der Töpfer nicht aufgepasst, hat einen Fehler gemacht? Das würde ich jetzt ausschließen, wenn wir den Vergleich mit Gott sehen. Aber vielleicht ist der Ton zu trocken geworden, zu störrisch. Vielleicht hat sich ein Fremdkörper irgendwie dort rein geschafft und Gott kann nicht weiter dran arbeiten. Vielleicht handeln wir bewusst gegen Gottes Willen. Wir wissen vielleicht in irgendeiner Situation, wo es dran wäre, unser Leben zu ändern und wir wären einfach trocken, einfach störrisch, einfach hart und Gott kann nicht mehr an uns weiterarbeiten. Vielleicht gedulden wir irgendwelche Sünde in unserem Leben und nach außen sieht noch alles toll aus irgendwie, aber drin sieht es vielleicht ganz anders aus. Ein Bekannter hat das mal so erklärt, er ist mit seiner Familie, die haben im Appenzell gewohnt, am Sonntagmittag zum Kaffee eingeladen gewesen, sind mit den Kindern dorthin gelaufen, sind über eine Kuhweide gelaufen und wie es halt so sein muss, der Kleine stolpert und gerade mit der Hand in so einen Pfladen da rein. Dann sind sie zu so einem Brunnen im Dorf gegangen und der hat die Hand schön sauber gemacht und so war wieder alles schön. Und als sie dann bei den Gästen ankamen, haben sie Grüß Gott gesagt. Und ich fand, das Bild ist eigentlich so schön. Es kann außen wirklich toll aussehen, aber innen kann es vielleicht ganz anders aussehen. Und ich finde, an der Stelle ist es ein guter Punkt, sich auch zu überlegen, wo sind wir vielleicht störrisch? Wo dulden wir Dinge in unserem Leben, die nicht in Ordnung sind? Und als Letztes in dem Zusammenhang, es könnte vielleicht auch an exzentrischen Bewegungen liegen. Und das meine ich jetzt im wörtlichen Sinne, exzentrisch, aus dem Zentrum heraus. Wenn der Ton nicht mehr mitten im Zentrum liegt, dann ist er nicht formbar. Wenn er weiter rausgeht, wird beim Drehen der Scheibe genau an dieser Stelle mehr Energie angreifen und das wird ihn immer weiter nach außen treiben. Und ich finde das auch noch einen schönen Vergleich dazu. Wir stehen in der Gefahr, ich zumindest, immer wieder mal laut zu werden, immer mal wieder einen Kompromiss einzugehen, immer mal einen Schritt weiter vielleicht weg vom Zentrum zu gehen. Und ich finde das eine gute Ermahnung an der Stelle auch, nicht exzentrisch, nicht aus dem Zentrum heraus, sondern ganz nah bei Gott bleiben, wirklich ihn im Zentrum halten, damit wir weiter gut formbar sind. Das Bild endet damit, dass das Gefäß, das missraten ist, und das finde ich grandios, dass dieses Gefäß nicht weggeworfen wird und der Töpfer nimmt sich einen neuen Klumpen Ton, sondern er nimmt denselben missratenen Ton und setzt diesen Ton wieder auf die Scheibe. Natürlich auch wieder das Bild von Israel damals. Es ist zwar in Gefangenschaft, wird in Gefangenschaft geraten, aber er wird es wiederherstellen. Aber auch im übertragenen Sinn für uns wieder, auch wenn wir in Sünde fallen, auch wenn wir in Schwierigkeiten stecken, auch wenn wir uns aus dem Zentrum rausbewegt haben, auch wenn das Gefäß vielleicht missraten aussieht, Gott gibt dich nicht auf. Er nimmt dich wieder, setzt dich in die Mitte, er ist geduldig und er arbeitet weiter und formt aus diesem Klumpenton sein Gefäß, das er vor Augen hatte. Und da gibt es keinen Fehler, der zu groß gewesen sein könnte. Da ist Gott einfach absolut souverän. Mir ist David eingefallen, als der König, der mit Bathseba dann den Ehebruch begangen hat. Gott setzt ihn wieder neu nach Buße und Umkehr ins Zentrum und er kann weiter sein Königamt ausführen. Ich denke an Petrus, der mit der Verleumdung versagt hat und Jesus nimmt ihn neu und setzt ihn wieder ins Zentrum und sagt, auf diesen Fels will ich meine Gemeinde bauen. Und Petrus wird der erste Gemeindeleiter in Jerusalem. Das ist beispielhaft auch für uns. Wir dürfen fest darauf bauen, dass Gott mit uns weitergeht, dass er uns nicht aufgibt und dass er uns weiter in das Gefäß formt, das er schon lang vor Augen hatte. Ich bete noch. Herr Jesus, ich möchte dir danken dafür, dass du unser liebender Herr bist. Und ich danke dir, dass du uns nicht aufgibst, dass du an uns formst, dass du an uns weiter gestaltest. Und danke dir dafür, dass du unser liebender, souveräner, gnädiger Gott bist, auf den wir uns immer wieder berufen dürfen. Ich danke dir, dass das damals schon fürs Volk Israel galt. Ich danke dir, dass das genauso für Väter und Großväter von uns galt, dass es für uns gilt, auch für unsere Kinder. Ich danke dir, dass du unser gnädiger, liebender Herr und Heiland bist. Und dafür wollen wir dich von ganzem Herzen loben, dich anbeten. Amen.